Bislang auf Matthäus 22, wo der Herr herausgefordert wird, welches ist das größte Gebot? Und da lesen wir in Vers 37 bis 39, Matthäus 22, Vers 37 bis 39, Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen drei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ah, gut, ihr habt gut aufgepasst. Seht ihr, wir haben ein drittes gemacht. Es sind nur zwei. Es steht nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst lieben sollst. Von Natur aus. Niemand hat sein Fleisch jemals gehasst. Und hätte man mir gesagt, Alexander, damals, kurz nach meiner Bekehrung, ich habe mich 68 bekehrt, Alexander, du musst lernen, dich selber zu lieben, wäre meine Antwort gewesen, was für ein Blödsinn, ist doch mein Problem. Braucht jemand, der mich davon befreit. Und in meiner Bibel steht, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer es hasset, wird es finden. Wir haben das total verkehrt gemacht. Und es ist unheimlich, wie die Gläubigen auf diesen Zug aufgesprungen sind. In Erfüllung von 2. Timotheus 3, Vers 2. In den letzten Tagen, gräuliche Zeiten, die Menschen werden sich selbst lieben. Und dann kommen weitere 17 Eigenschaften. Und dann in denselben Brief, ich bin immer noch nicht beim eigentlichen Thema, steht dann Kapitel 4, Vers 4, wo es heißt, predige das Wort vorher, Vers 3, zur Zeit und zur Unzeit, Vers 2 ist das, denn es wird eine Zeit sein, wo sie die gesunde Lehre nicht leiden wollen, sie werden sich Lehrer aufladen, wonach in die Ohren jücken und sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. Und da steht im Griechischen Mythos. Das Wort steht fünfmal im Neuen Testament und zwar immer negativ. Und sogar Trevermann musste zugeben, die Bibel ist mythenfeindlich. Und als ich noch studierte, da war die Wissenschaft die ungekrönte Königin und hätte man uns gesagt, nach euch kommt eine Generation, da werden Märchenbücher und Fantasybücher und Filme die größten Erfolge werden in der Kultur und Literatur und in der Filmgeschichte. Wir hätten das nicht für möglich gehalten. Das hätten wir nicht glauben. Was haben wir mit Märchen zu tun? Und das ist dann alles so rapide gekommen und die Schlüsselfigur für diesen Dammbruch heißt Roland Raul Tolkien. Mit seinem Herr der Ringe beginnt die Fantasywelle so in den 70er Jahren. Und das ist eine literarische Droge und offensichtlich auch medial eingegeben. Aber gut, ich bin immer dann noch in einer anderen Spur. Ihr seht, ich bin Apologet einerseits, also das sind Leute, die Wahrheit des Glaubens verteidigen. In der Kirchengeschichte war erst die Apologetik und dann die Dogmatik. Also wenn jetzt ein Zeuge Jehovas kommt und sagt, Jesus ist nicht Gott, und wenn wir dann versuchen, von der Bibel her zu widerlegen, das nennt man Verteidigung, Apologie. Und heute könnten die wenigsten Gläubigen, glaube ich, noch von der Schrift her gewisse Dinge aufzeigen und widerlegen, wenn ihr Lehren auftauchen, weil so wenig Bibelkenntnis ist. Ich sage das natürlich etwas allgemein, Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Zeugen Jehovas und manchmal geht es ja nicht so gut, aber da war ein Zeuge Jehovas, er war in Begleitung einer Frau und wir hatten eine Bibelstunde wie schon lange nicht mehr. Und der hat dann aufgehört, fragen, also umgekehrt mich zu belehren, dann hat er begonnen zu fragen. Und der war so offen und geistlich hungrig. Und das, was den Durchbruch brachte, war, als ich ihm sagte, warum wir vier Evangelien haben. Und jetzt wiederhole ich hier und stelle die Frage, ist auch meine Methode, Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, bei den Zuhörern zu vermeiden. Da gibt's, ja. Matthäus schildert Jesus als König. Nicht, das ist ja gleich, wo ist der neugeborene König der Juden? Lesen wir nur bei Matthäus. Und jeder König hat seinen Stammbaum und deswegen beginnt Matthäus mit dem Geschlechtsregister. Markus schildert Jesus als Knecht und da lesen wir nichts von der Huldigung der Weisen aus dem Morgenland. Ein Knecht wird nicht angebetet. Wir lesen nichts von einem Stammbaum, ist uninteressant. Wenn ich da wohin komme, nach Indien, und ich sage, ich bin der König von Hessen, naja, der ist ja jetzt zurückgetreten, überraschend, da würde ich sagen, ja, Moment mal, wo ist dein Stammbaum? Kannst du das beweisen, ja? Also war das jetzt einfach, ich müsste eigentlich sagen, ich bin der König von Wien, aber da gab es einen Kaiser, na gut. Und nichts dergleichen bei Markus, wir haben nur 4 Gleichnisse und nur eine längere Rede, die Wiederkunftsrede, warum ein Knecht hat nichts zu sagen, aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios, unmittelbar oder sofort. Der Knecht also ständig am Arbeiten. Und die großen Reden Jesus sind bei Matthäus. Der König hat Autorität, der König hat etwas zu sagen und die Bergpredigt, das ist die Königsproklamation. Jeder König gibt ja neue Gesetze bekannt und die haben wir deswegen nur so bei Matthäus. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt, warum? Weil das erfunden ist, wie die modernen Theologen sagen, nein, sondern er wird hier auf Erden sichtbar von Jerusalem aus im Millennium, im tausendjährigen Reich herrschen. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Und wir haben bei Matthäus 5 große Reden und die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose. Die Juden haben ja diesen ganz starken Bezug zu Torah, zum Pentateuch, zum Gesetz des Mose. Also Torah hebräisch, Pentateuch griechisch. Und weil die Juden die Schrift kannten, lesen wir immer wieder bei Matthäus, wie der Prophet sagt oder damit die Schrift erfüllt werde. Naja, und Lukas schildert Jesus als wahren Mensch für die Griechen. Lukas ist der einzige nicht-jüdische Autor und die Griechen suchten den vollkommenen Menschen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist ein so zutiefst griechischer Satz, dass man eigentlich gar nicht weiß, woher der kommt. Er wird dem Protagoras unterstellt, nicht zu verwechseln mit Pythagoras, aber eigentlich ist das Griechisch vom Anfang bis zum Ende. Und die EU, das ist genau dieses griechische Denken. Es gibt keinen Gott und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wenn du dich eben homosexuell fühlst, dann ist das völlig normal. Also sagten die damals noch nicht, aber heute sagt man es. Na und Johannes schildert Jesus als... Und es beginnt mit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also Johannes schildert Jesus als Gott und Kapitel 20 hört auf, das Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und im Griechischen steht da der bestimmte Artikel. Ho Kyrios mou, der Herr meiner und Ho Theos mou, mein Gott. Es gibt dann noch das Kapitel 21 und das sind diese Ich-Bin-Worte. Und das hat diesen Zeugen Jehovas, der hat das noch nie so gehört, das hat offensichtlich seine Herzenstür geöffnet. Diese nur wenigen Aussagen, und da hat man eine richtige Bibelstunde. Also das war fast, könnte man fast sagen, ein offener Himmel. Ja? Aber manchmal ist es auch mühsam, und ihr kennt ja die 3 Phasen der Gesprächsführung, sehr beliebt im Nahen Osten, Wortwechsel, Schlagwechsel, Kugelwechsel, und da geht es manchmal, und man gewinnt die Diskussion und verliert den Menschen, das gibt's auch. Und vielleicht noch ein Beispiel, wir sind immer noch nicht beim Thema. Wer kennt den Namen John Wimber? Ja, Thomas, du kennst ihn, du nix, ja. Du müsstest ja beide Arme hochstrecken, so gut kenntest du ihn. Und er wurde mal gefragt, wie erklärt er sich, dass bei ihm die Leute auf den Rücken fallen? Wir lesen ja nicht, dass wenn Jesus die Leute heilte, er seine Jünger in Rugbystellung unter das Volk mischte, um all die aufzufangen, die von seiner Kraft umgeworfen wurden. Lesen wir ja nicht. Und da war die Antwort von John Wimber, Johannes 18, Vers 6, wo Jesus in Gethsemane ist und dann kommen die Soldaten und dann fragt der Herr, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin's. Anihu auf Aramäisch, der Name Gottes. Und da lesen wir, als er sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und jetzt mehrere Punkte. Also es steht nicht wörtlich, dass sie auf dem Rücken fielen, glaube ich auch nicht. Der Mensch in der Gegenwart Gottes fällt nicht auf dem Rücken, er bedeckt seine Blöße, er demütigt sich, er macht sich klein. Es steht wörtlich, sie wichen zurück, sie fielen zu Boden. Also meiner Ansicht nach so zurück und dann zu Boden gefallen, also nach vorne. Aber gut, steht jetzt nicht so schwarz auf weiß da. Zweitens, es steht nur bei Johannes. Es steht ja nichts davon bei Matthäus, Markus oder Lukas. Weil das war eine Art Theophanie, wie man in der Theologie sagt, das heißt Gottesoffenbarung. Das hat die buchstäblich umgehauen. Ich bin's. Das war der Name Gottes. Eben nur bei so Johannes, wo wir die göttliche Natur Jesu haben. Versteht ihr, wenn da Leute kommen und ich frage, wen suchst du? Alexander Seibel, ich bin's. Das haut ja niemanden um. Ich bin ja nicht Gott. Hoffe ich jedenfalls, dass niemand umhaut. Und jetzt aber der entscheidende Punkt war, dass die Leute, die mehr Segnungen oder die ihn umbringen wollten. Wie kann ich so eine Stelle als Beleg für göttlichen Segen auslegen? Das waren ja seine Todfeinde. Das war Gericht. Also das nur am Rande, weil das ja auch immer mehr in unsere Kreise kommt, dass Leute so hinstürzen, umfallen. Und jetzt stelle ich sogar noch eine Frage. Es steht geschrieben, dass bei der Kreuzigung unseres Herrn die Erde erbebte und auch bei der Auferstehung gab es ein großes Erdbeben. Wo steht das? So, Thomas, du lächelst so. Ja, jetzt... Also jetzt, also Matthäus 27, es steht, dass die Erde erbebt bei der Kreuzigung, Matthäus 28 dann bei seiner Auferstehung. Da steht sogar ein großes Erdbeben. Also Matthäus 28 berichtet die Auferstehung, Matthäus 27 Kreuzigung und Grablegung und dann, als er starb, die Erde erbebt, Matthäus 27, Vers 53, die Erde erbebt, Vers 52, ja, Matthäus 28, es geschah ein großes Erdbeben. Ja, warum steht das nicht bei Markus, es steht nicht bei Matthäus, es steht nicht bei Lukas, es steht nicht bei Johannes, warum? Unsere modernen Theologen, das ist erfunden. Wenn die etwas entdecken, was nur bei einem Evangelisten erwähnt wird, dann ist das erfunden, dann ist das nicht echt. Dann ist das Gemeindetradition, sie hat das überhöht, Formgeschichte, sie hat das dazu fantasiert. Nein, es hat einen anderen Grund. Matthäus schreibt für die Juden. Ja? Also es gab damals drei große Kulturkreise, den jüdischen, den hebräischen, jüdischen, römischen, griechischen. Jüdisch, hebräisch ist das Gleiche. Und für jeden haben wir ein Evangelium. Matthäus für die Juden, Markus für die Römer, Lukas für die Griechen. Das waren die damals drei einflussreichsten Kulturen, so wie wir heute eben den Einfluss der englischen Sprachenkultur haben und so weiter. Und wir haben es schon gesagt, der König, der Messias war der König. Siehe, dein König kommt. Und ein Erdbeben in der Bibel ist gewöhnlich eine Erschütterung. Und für die Juden wurde alles erschüttert. Was hat das die Römer groß aufgeregt, dass im östlichen Ende ihres Imperiums ein Tempel in Flammen aufging? Das hat die nicht erschüttert. Wenn jetzt der Petersdom entweder in die Luft gesprengt würde oder durch ein Erdbeben zerbreche, dann wird das einen Protestanten oder Evangelikalen nicht groß erschüttern. Für einen Katholiken ist es natürlich ein Schock. Und könnt ihr euch noch erinnern, als diese Buddha-Statuen in Afghanistan zerstört wurden, in Bamiyan, diese riesigen in Fels gehauen Buddha-Statuen, das hat uns nicht groß erschüttert, aber die Buddhisten waren verzweifelt. Und so wurde eben für die Juden alles erschüttert und ein Erdbeben gewöhnlich das, worauf du dich gründest, worum du dich verlässt, das wird abgeändert, das wird weggenommen. Und so ist zum Beispiel diese Gleichstellung von Homo- und Heterosexualität, was es nie gab in der ganzen Kulturgeschichte der Menschheit, das ist ein geistliches Erdbeben. Das, was eigentlich als normal vorausgesetzt wurde durch die Jahrtausende, und nichts ist natürlicher als die Polarität von Mann und Frau, wird auf einmal mit einem Federstrich ausgehebelt, aufgehoben. Das ist ein Erdbeben. Und das, was für die Juden jahrtausendelang gegolten hat, die Verheißungen, das Priestertum, der Opferdienst, das verheißene Land, Königtum, alles weggenommen. Kein Stein blieb auf den anderen. Für die wurde alles erschüttert. Deswegen steht nur bei Matthäus, die Erde erbebte. Das hat ja alles seine Gründe. Na gut, jetzt müssen wir aber wirklich, jetzt könnten wir fast hier schon zu Ende machen. Greifen wir noch einen Psalm auf, mit dem wollte ich eigentlich beginnen. Wer weiß, welchen Psalm Mose geschrieben hat? 90. Wir haben nur einen von Mose. Von Salomo gibt es zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wie viel haben wir von Salomo? Zwei, ja. Psalm 100, jetzt muss ich selber nachdenken, Psalm 127 und Psalm 72. Schau, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das Friedensreich von Salomo und dann, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann 127, ja. Ja, diese zwei. Also habe ich sogar, aber jetzt den einzigen Psalm von Mose, es ist ein sogenannter Weisheitspsalm, voll tiefgründiger Weisheit. Ein Mann steht am Ende seines Lebens und blickt zurück. Also etwas mehr für ältere Zuhörer, dass wir sozusagen Bilanz ziehen unseres Lebens. Was bleibt? Wozu habe ich gelebt? Hat es Wert für die Ewigkeit? Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer aber glaubt, aber dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Also ein unwahrscheinlich tiefgründiger Psalm. Und schaut, Mose ist hier am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung und blickt zurück. Und wir haben in 4. Mose 19... Und dann 4. Mose 20 wird uns geschildert, der Tod von Miriam und der Tod von Aaron. Und 4. Mose 19 ist sozusagen noch kurz nach dem Exodus, nach dem Auszugsgeschehen. Und zwischen Kapitel 19 und Kapitel 20 sind 37 Jahre. Und es wird jetzt das Ende angedeutet dieser Generation, über die Gott dieses Gericht ausgesprochen hat. Ich habe bei mir selbst geschworen, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit gesehen und mich nun 10-mal gelästert haben, soll das verheißene Land sehen, außer Josua und Kaleb. in denen ein anderer Geist ist. Und jetzt wird das Ende dieser Generation angedeutet durch Mirjams Tod und Aarons Tod. Und Mose durfte ja auch nicht ins gelobte Land. Und jetzt wendet er in Anblick all der Vergänglichkeit sich zu dem hin, der seit Ewigkeit existiert. Also in der Bibel mal ganz klar ein Gott vorgestellt, der existierte seit Ewigkeit und bevor irgendetwas geschaffen wurde. Weil in der Esoterik, im Hinduismus, da ist die Schöpfung und der Schöpfer identisch. Ja, das wäre so, als hätte ich da ein Bild von Picasso und dann sage ich, das ist der Picasso. Nee, das ist er nicht, das ist ein Werk von ihm. Das ist ein Unterschied. Und er nimmt praktisch Zuflucht zu der Ewigkeit Gottes. Und er sieht diesen Strom der Menschenkinder, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Der du diese Generation vergehen lässt und eine neue herausrufst. Und eigentlich die Quelle ist des Lebens wie der Vergänglichkeit. Und dann zeigt er eben hier, wie Gott nicht nur jenseits ist von Raum, ehe denn etwas geschaffen wurde, sondern auch jenseits aller Zeit. 1000 Jahre wie ein Tag. Nein, das wäre jetzt beten. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und Petrus greift es ja auf. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also Gott hat ein völlig anderes Zeitverständnis. Es gibt keine Zeit eigentlich bei Gott. Und du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Von diesem prophetischen Standpunkt hat Gott manchmal Ereignisse, die durch Jahrtausende getrennt sind, in eines zusammengefasst. Also da bringe ich jetzt nur ein Beispiel, wenn ich da ins Detail gehe, dann dauert es zu lange. Dann wird es Mitternacht. Nicht Mittag, sondern Mitternacht. Und wir kennen doch diese Stelle, wo Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen von seinen Füßen zu lösen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was ist die Feuertaufe?
Eine liebe Sünde und Selbsterkenntnis.
Also ich habe gesagt, die Leidenstaufe.
Ja. Ist das das Gleiche mit nur zwei verschiedenen Worten? Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen? Nein. Sondern?
Erst Heiliger Geist und dann das Leiden.
Nee, das eine ist Errettung, das andere ist Gericht. Jetzt, ihr wisst ja, in der pfingstcharismatischen Bewegung, ja, man braucht die Geistestaufe und Feuer und dann spüren sie eben dann oft buchstäblich so eine Hitze, sie durchströmen und so eine Kraft. Gerade immer wieder mir Leute berichten, man hat den Hände aufgelegt und da spürten sie ein Vibrieren und manchmal wie ein Stromschlag und so weiter. Und das ist bekannt in der Esoterik, im Spiritismus kennt man all das. Wenn mir jemand erzählt, das war so wie eine Hitze, weiß ich sofort, unreine Geister, nie der Heilige Geist. Aber da zitieren diese Stelle Feuer. Das ist das nochmals auch das Thema, was Martin und Elke Kamphaus so besonders ausgearbeitet haben, wo Gott schicken wird, eine wirksame Kraft der Verführung. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Die Bibel lehrt am Ende der Tage nicht die Geistesausgießung, sondern die Geisterausgießung. Aber wieso kann ich das sagen? Schlagt mal auf Matthäus 3, also Geist und Feuer, diese Stelle. Und jetzt lesen wir den Vers 10. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also Feuer ist hier eindeutig Gericht. Vers 12, und dazwischen ist jetzt Vers 11, ich darf, der wird mit Geistern fallen. Vers 12, er hat die Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen seine Scheune sammeln. Da steht im Griechischen Apotheke, die Apotheke ist die Scheune im Griechischen. Und die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also eindeutig wieder Feuer hier, Gericht. Also wenn jetzt in Vers 10 Feuer Gericht ist, jenseits allen Zweifels, Vers 12 Feuer eindeutig Gericht ist, dann soll es in Vers 11 auf einmal ein besonderer Segen sein, das widerspricht aller Exegese. Und es wird aufgeschlüsselt im nächsten Vers, Errettung, er wird die Tenne fegen, den Weizen in die Scheune sammeln, Geistestaufe, die Spreu mit verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, Feuertaufe, Gericht. Und das ist in einem Vers zusammengefasst. Und so ist oft die biblische Prophetie 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Feuer ist normalerweise die Gegenwart Gottes im Gericht. Unser Gott ist ein Verzehrer in Feuer. Und das steht nur bei Matthäus und Lukas, weil da sind, wird berichtet, dass auch die Pharisäer kamen zu Johannes. Und das redet er, ihr Schlangen- und Otterngezücht. Bei Markus steht nur, er wird mit dem Geist taufen und Johannes, er ist ja mit dem Geist tauft, weil da von einzelnen Personen die Rede ist. Hier redet er von Gruppen und würde hier nur von einer Person die Rede sein, dann wäre tatsächlich es so auszulegen, wie es die Pfingstler verstehen. Aber er redet hier jetzt von Menschengruppen und einige nehmen das Evangelium an, die werden mit dem Geist getauft und die anderen lehnen es ab. Das waren ja gerade die Pharisäer, das lesen wir in Lukas 7. Sie ließen sich nicht taufen und verachteten, was Gott ihnen gegeben hatte und die kriegen dann die Feuertaufe. Und jetzt noch ein Beispiel, wo also kein Zweifel besteht, dass wiederum ein Wort Jahrtausende trennt. 1. Korinther Kapitel 15 ab Vers 23, die Auferstehung und die Ordnung, die damit verbunden ist. 1. Korinther 15, Vers 23, ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, also die Auferstehung der Toten. Sie werden in Christus alle lebendig gemacht, ein jeglicher in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Da steht ein Wort, Epaita. Naja, und das eine war jetzt vor fast 2000 Jahren. Seht ihr, und wenn ich das jetzt unbedarft lese und zur Zeit gelesen hätte, als das geschrieben wurde, ich dachte erst in Christus, danach die Christus angehören. Und es ist ja jetzt räumlich gesprochen, nur ein Wort trennt das. Das geht praktisch hintereinander. Aber ihr seht, ja, der Herr ist auferstanden und wir, die wir dem Herrn angehören, sind immer noch nicht auferstanden. Da ist ein Wort und trennt zwei Jahrtausende. Und danach das Ende. Das ist dann eben nach dem Tausendjährigen Reich. Also, wir sehen das schon bei Mose, wie die Dinge zusammengefasst werden, 1000 Jahre vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Gott hat einen anderen Zeitbegriff, bei Gott gibt es keine Zeit. Zeit ist eine Eigenschaft der Materie. Und Gott ist weder Materie, Gott ist Geist und Gott ist auch nicht Zeit. Wir sind darin gefangen. Wir sitzen wie in einen Zug gefangen namens Kronos. Die Türen sind verschlossen, wir können nicht aus diesem Zug aussteigen. Und die Endstation ist Exitus, der Tod. Und das zeigt ja dann auf, dass das dann immer schneller wird. Du lässt es uns dahinfahren wie ein Strom, wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost, des Abends welkt und verdorrt. Also all die Vergänglichkeit. Und wie auch Bonhoeffer sagte, das, worauf wir uns oft zu konzentrieren, er sagte, ist all das das Vorletzte, nicht das Letzte. Und heute ist die Gesundheit die allerteuerste Religion und Schönheitsoperationen und Gesundheit um jeden Preis und das Sichtbare steht im Mittelpunkt und ist alles das Vorletzte. Und auch diese Welt, Bewahrung der Schöpfung, ist alles das Vorletzte. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die Worte Jesu behandelt man wie das Vergänglichste überhaupt und das, was vergehen wird, diese Welt, daran klammert man sich. Anstatt sich an das zu klammern, was ewig bleibt, das Wort Gottes. Wir machen es eben verkehrt. Und jetzt muss er eben zurückschauen auf 40 Jahre in der Wüstenwanderung, praktisch kein Fortschritt. Immer so im Kreis gehen, ähnlich wie dieser Kranke am Teich Bethesda, Johannes Kapitel 5, 38 Jahre lang lag er da und 38 Jahre lang war ja Israel in der Wüste. Und da ist diese Segensquelle und man kommt nicht ins gelobte Land, man ist sozusagen davor mehr oder weniger paralysiert, gelähmt. Beim gelobten Land, man geht im Kreis, man kommt nicht hinein. Und das war natürlich für Mose, von dem die Bibel sagt, es war kein Prophet wie Mose, der so aufstand, mit dem Gott erkannt hätte von Mund zu Mund. Luther sagt, von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt muss er all das sehen, wie man da 38 Jahre im Gleichschritt praktisch dahin marschiert. Hier ist die Verheißung, aber das Paradies ist verschlossen. Und das ist ein Ausdruck all der Vergänglichkeit ohne die Gnade Gottes. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Und deswegen, das macht einen Zorn, das war eben dieses Gericht, das Gott beschlossen hat, dass wir so vergehen und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Und manches Ereignis reißt uns weg. Könnte man ja auch manches Beispiel bringen, obwohl dafür gibt es keine Formel. Es wären manchmal brennende Gläubige, nur wenige Jahre alt. Ihr wisst, was da in Jemen passiert ist. Da hat man zwei prächtige Krankenschwestern, die voll dem Herrn dienten, ermordet. Und andere Massenmörder wären manchmal, nicht immer, aber manchmal sehr alt. Also da gibt es keine Formel. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und das kann man schon beobachten manchmal, wie Sünde, Abwesenheit von Harmonie, Spannungen und so weiter, manchmal die biologische Maschine richtig abschleifen. Schaut, ich hatte im Jahre 69 ein Unfall mit 13 Knochenbrüchen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen, wie Wilhelm Busch mal sagte, bei der frommen Helene. Und ich kann diesen Arm nicht mehr ausstrecken. Kaputt. Und da merke ich, wie dieses Gelenk sich einfach viel mehr abgenützt hat. Wenn ich jetzt irgendwas anpacke und soll drehen, als hätte ich einen praktischen Beruf, da wäre ich schon seit Jahrzehnten arbeitsunfähig. Also gut, hinter der Kanzel herumfuchteln, das kann man immer noch mit so einem Ellbogen. Deswegen bin ich offiziell mit 65 offiziell in die Rente gegangen, aber im Ruhestand, wie ich schon sagte, leider keine Ruhe fand. Und das ist eben viel stärker verbraucht, das schmerzt jetzt. Und wenn man da sieht, zum Beispiel Menschen, die Spannungen haben in der Ehe, Probleme mit den Kindern und wie sie das niederdrückt, dann merkt man, wie auch hier die ganze geistliche Situation, die biologische Maschine, den ganzen Gesichtsausdruck mit hineinnimmt in Verfall, in Alterung und so weiter. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und Menschen, die als Gläubige schwer gefallen sind, die sind dann oft gezeichnet, auch manchmal im Sichtbaren. Die können nicht, die haben nicht mehr dieses befreite, unbeschwerte, offene Lächeln. Obwohl der Herr vergibt, aber so wie David eben dann einen vierfachen Preis bezahlen musste. Und es heißt dann viermal nach dieser Sache mit der Bathseba, da weinte der König. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Nun, unerkannt oder verborgen wäre okkult. Heute wird ja alles verharmlost. Leute malen Mandalas, nein, das ist alles harmlos. Und sie gehen zum Akupunkteur und das ist alles harmlos. Und das sind Energieströme. Und Homöopathie ist sowieso auch bei Frommen fast ein Ersatzmittel geworden und dergleichen. Und das Pendel, nein, ich kenne einen Missionar, der macht das auch. Das sei natürlich und so weiter. Unerkannt, meines ja womöglich gut, unerkannt. und merken nicht, wie deine Zeitbombe tickt. Oder sie merken es dann, wenn es zu spät ist, manche am Sterbelager. Das sagte mal unser ehemaliger Direktor, der Ulrich Affeld von der Evangelischen Gesellschaft, der war im Sterbelager eines Heilpraktikers, der ist so schlimm gestorben, eines frommen Heilpraktikers, der war restlos kuriert. Das hat ihn dann am Sterbelager eingeholt. Unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht für dein Angesicht. Darum fahren unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Wir kommen nicht weiter, wir gehen im Kreis. Es gibt keinen Fortschritt, also Wüstenwanderung. Wie ein Geschwätz. Und wenn man denkt, welche Themen oft die Leute haben, was sie bewegt und so weiter, da ist kaum etwas für die Ewigkeit, sondern all das nur das Vergängliche. Und jetzt nichts gegen Fußballspiel, aber wenn man denkt, wie das die Massen begeistert, dann hat man den Eindruck, das ist das Wichtigste der Welt. Und was bleibt dann am Sterbelager, ob da welche Mannschaft da gewonnen hat? Und ich habe früher gern im Tor gespielt, aber warum man sich für einen Fußballclub begeistern konnte, das ist mir heute noch ein Rätsel. Ja? Und es sagte mal jemand, habt ihr mal gehört von diesem Ort Ottendorf-Okrilla? Den gibt es wirklich. Bei Dresden, nicht? Und dann sagte mal jemand, also wer spielt denn gegen wen? Und dann sagte ich, er spielt Ottendorf-Okrilla gegen Affendorf-Gorilla. Ja? So heißt das im Volksmund. Es ist mir im Prinzip egal. Also das und dann sind Filme, und wir sind ja heute durch das Sichtbare, und was sichtbar ist, ist zeitlich vergänglich, so auf das fixiert. Und dann schaut man zurück und Geschwätz. Nichts geblieben. Unser Leben wird 70, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Also Mose selber redet hier prophetisch und voller Weisheit. Er wurde ja 120 Jahre alt. Sein Leben war kein Geschwätz. Und Mose wird ja unglaublich häufig erwähnt, aber jetzt für diese Generation, die er repräsentierte, auch darin, dass er nicht ins gelobte Land durfte, hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung, denn Mose symbolisiert das Gesetz, und das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, sagt der Hebräerbrief im 7. Kapitel. Und er kannte sie deswegen nicht ins gelobte Land führen, er konnte nur darauf hinweisen, das Gesetz vorschatten auf die kommende Erlösung, und ins gelobte Land führt sie Josua, das ist der hebräische Name für Jesus. Im Griechischen, in der Septuaginta steht nicht Josua, sondern steht Jesus. Hebräer 4, hätte sie Jesus nun in die Ruhe gebracht. Das steht in der Septuaginta, der Griechischen. Jesus, aber das ist nicht gemeint unser Herr, sondern Josua. Also das wäre jetzt diese geistliche Anwendung. Und 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Ich war jetzt in Indien, und da haben die fast alle nur diesen einen Wunsch, dass sie 55 Jahre alt werden können. Das ist so die durchschnittliche Lebenserwartung. Leben so ungesund und ist so ein Verschleiß. Und dann fuhren wir dann einmal so diesen Straßen entlang in diesen großen Städten. Einmal war es Bombay früher und diesmal war es Hyderabad. Und da sind auf diesen vierspurigen Straßen sind so Mittelstreifen, und da schlafen Leute. Und dann fragt man, ja, wieso schlafen die da mitten in den Gestank? Und das sind oft die, die dann gleich für die Bauarbeiten dort angestellt sind. Und der Grund ist, dort werden sie am wenigsten von Ratten belästigt. Da kommen kaum Ratten dazu im Mittelstreifen. Wenn sie am Rande übernachten, kommen die Ratten und fressen sie an während des Schlafs und so weiter. Also können wir uns nicht vorstellen. Und dann sitzen die da, müssen die Steine bearbeiten. Es ist wie die Knechtschaft Pharaos, das Leben eine Plackerei ohne die Gnade Gottes. Und dass wir hier immer noch anders leben dürfen, und das hängt alles nur mit dem Evangelium zusammen. Das hat nichts zu tun mit unserer hohen Intelligenz und Fortschritt, sondern ist die Gnade Gottes durch das Evangelium. Und es hat ein Chinese untersucht, warum ist Europa so reich? Schweiz ist ja das, oder war jedenfalls das reichste Land der Welt, und hat ja keine Bodenschätze, hat kein Gold, es hat wahrscheinlich kein Silber, Erdöl schon gar nicht. Warum ist Europa so reich? Und dann kommt er als Chinese zu dem Ergebnis, ist das Christentum. Hängt mit dem Christentum zusammen. Denn es sind sich praktisch alle Kenner der dritten Welt einig, besonders Südamerika, wenn man die beiden Grundübel in den Griff bekäme, könnten mehr als 90% der Väter ihre Familien ernähren. Und was sind die beiden Grundübel? Alkoholismus und Ehebruch. Und wenn du denen Geld gibst, dann hängen sie noch mehr Frauen, uneheliche Kinder an. Ist dort üblich einfach, dass man dann die Frau, wenn sie etwas verwelkt, verlässt und geht zur nächsten und wieder Kind in die Welt setzt und sich besauft und die dann sich völlig überlässt und so weiter. Und versaufen noch mehr. Und Kenner dieser Entwicklungshilfe, die sagen, diesen Verhängnis. Das ist einfach der humanistische Ansatz, dass der Mensch vernünftig sei. Nein, der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Bekehrt sich so einer, hört er auf, seine Frau zu schlagen, das Geld zu versaufen. Und dann kann sogar ein gewisser Wohlstand aufblühen. Und Peru, Biru wurde es genannt von den Inkas, das Goldland, als der Vizekönig Spaniens im 19. Jahrhundert Peru besuchte, Lima, da ging er auf 300 Meter lang auf Silberbarren vom Landungssteg ins Landesinnere. Solche Bodenschätze. Das ist eines der reichsten Länder der Welt überhaupt, Peru. Das hat einen Fischreichtum, das hat Erdöl, das hat diese Hochgebirge, das hat Gold, das hat alles. Das könnte das reichste Land der Welt sein, durch all die Korruption, durch die Sünde, durch den Okkultismus, kaputt. Und nur ein paar sind reich. Und dann kommen die Kommunisten und sagen, wir machen alle reich. Naja, und dann geht es erst richtig den Bach runter, denn der Sozialismus ist genau die Krankheit, als deren Therapie er sich versteht. Habt ihr den Satz verstanden? Das war jetzt etwas schnell, wird wiederholt. Also es sagte Karl Kraus, der österreichische Literaturkritiker, die Psychoanalyse ist die Krankheit, als deren Therapie sie sich versteht. Also jetzt illustriert zum Sozialismus. Die Leute sagen, was, du wirst ausgebeutet, du wirst unterdrückt, du hast wenig Lohn, du brauchst den Sozialismus. Und dann geht es erst richtig den Bach runter. Also es ist genau die Krankheit, als deren Therapie er sich versteht. Kennt ihr den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus laut Winston Churchill?
Ja. Es wird alles verteilt, dann haben zwar alle gleich viel, aber auch alle gleich wenig.
Ja, ich kenne folgende Version, dass er sagte, der Kapitalismus hat eine innewohnende Ungerechtigkeit, die ungleichmäßige Verteilung des Reichtums, und der Sozialismus hat eine innewohnende Gerechtigkeit, die gleichmäßige Verteilung der Armut. Und da haben mir die Brüder im Osten nur genickt, wenn ich ihnen das erklärt habe. Ja, ja, so sieht's aus. Ich war ja in Ukraine und so weiter. Und es geht nicht ohne die Gnade Gottes. Und da ist Rumänien, das hat Zugang zum Meer und Erdöl und auch Bodenschätze und Wälder, ein schönes Land. Und dann ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein und es ist bettelarm geworden. Und zur Zeit der K&K-Monarchie war es die Kornkammer und dann das Armenhaus. Und die Ukraine war die Kornkammer des Zarenreichs und dann kam die Kollektivierung unter Stalin und 3 Millionen sind verhungert und auch jetzt noch verhungern Leute. Und Birma war die Reisschale des fernen Ostens und da haben die ihren buddhistischen Marxismus und ist ein Armenhaus geworden. Und Zimbabwe war die Kornkammer Südafrikas oder des südlichen Teils Afrikas und jetzt hat es den Marxisten Mugabe und es ist am Boden zerstört. Die Sünde ist der Leute verderben. Was haben wir daraus gelernt? Gar nichts. Wie geschrieben steht in Offenbarung und sie taten doch nicht Buße. Und immer noch denken wir, wir schaffen es in eigener Kraft und da tickt die Zeitbombe der Sünde und holt uns ein und spätestens am Ende des Lebens zurückschauend Geschwätz. Was ist geblieben? Geschwätz. Moody sagte, der Mann, der 2 Millionen zum Herrn geführt haben soll, wenn das tot ist, it's sweet, dann ist es süß. Also der hatte ein reiches Leben, eine reiche Ernte. Wenn es 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre, und es war doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und die subjektive Erfahrung, je älter du wirst, desto schneller verstreichen die Jahre. Wie ein Zug, nochmals dieser Zug Kronos, die Türen verschlossen, kannst nicht aussteigen und je näher er zum Ziel, desto schneller wird er subjektiv. Wenn du jung bist, da hast du noch alle Ewigkeit vor dir. Ein Mensch ist 20 Jahre alt, beurteilt Ältere ziemlich kalt. Er hält sie für verkalkte Deppen, die zwecklos sich durchs Dasein schleppen. Hat Eugen Roth gedichtet, wie es weitergeht, weiß ich nicht mehr, hängt wahrscheinlich mit der Verkalkung zusammen. Und da hat man doch alle Zeit vor sich und dann Immer schneller, immer schneller. Und dann die Frage, was soll's? Und jetzt diese Sätze, wer glaubst, dass du so sehr zürnest, wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm? Furcht vor Gott, die Anfang aller Weisheit. Und ihr kennt ja das Zitat von Wilhelm Busch, also jetzt nicht der Humoristen, den ich auch gerne zitiere, sondern der begnadete Essener Jugendpfarrer, die vielleicht nach dem Krieg wirklich prophetischste Stimme, die wir hatten, ein Gnadengeschenk Gottes. Und da sagte der 1963, oder in dieser Zeit war es 62, wir Deutschen sind das dümmste Volk geworden. Sie haben Angst vor der Arbeitslosigkeit, vor Krebs, vor der Atombombe, diese Narren. Sie sollen Angst haben vor dem, der Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Wir sind das dümmste Volk geworden. Wilhelm Busch. Wer glaubt, dass du so sehr zürnst? Heute vom Zorn Gottes reden ist natürlich fundamentalistisch, das ist schon gemeingefährlich, das ist diskriminierend, das wird früher oder später aus dem Verkehr gezogen. Und übrigens, wer ist damit gemeint? Wir sollen uns fürchten vor dem, der Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Was sagt ihr? Also Gott sagt jemand?
Man kann beides verstehen.
Nee, die Schwester hat recht. Die Bibel lehrt nie Furcht vor Teufel, sondern immer nur Furcht vor Gott. Und es steht in Jakobus 4, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn ich jetzt vor Ihnen weglaufe, wer hat Angst vor wem? Nie Furcht vom Teufel lehrt die Bibel, aber Furcht vor Gott. Das ist Gott gemeint. Er hat Macht im Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Ja? Und die Furcht Gottes haben sie uns ja mega out ausgetrieben durch die Kulturrevolution. Der Autoritätsbegriff ist auch in frommen Kreisen fast nur noch negativ besetzt. Man hat jetzt so einen Kuschelgott und man hüpft und tanzt und springt und so weiter. Und mit diesem neuen Worship eigentlich mehr und mehr das Christentum umfunktioniert, sage ich mal ein bisschen umgeschützt. Und da war mal eine Idee, eine Meldung von so einem Pazifisten, der wurde gefangen genommen. Die haben so versucht, im Irakkrieg sicher mit den besten Motiven eben ein Zeichen zu setzen für den Frieden, sind natürlich von den Moslems da gefangen genommen worden. Einer, ein Norweger, wurde auch geköpft und dann wurde ein Kanadier und noch andere in einer nicht ganz pazifistischen Aktion befreit. Und da sagt dieser Kanadier, als ich da in der Gefangenschaft war, in diesen Händen dieser Moslems, da haben mir diese Lobpreislieder nichts gebracht. Ich musste zu den klassischen Chorälen zurückkehren. Geistlichen Tiefgang. Und jetzt dieser unwahrscheinliche Satz, den man an jedem Grab aussprechen muss oder sollte, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Spurgeon sagt ja, Leute, die viel über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Nichts ist sicherer als der Tod. Todsicher, das Wort kommt davon, er ist die größte Realität. Mitten im Leben sind wir dem Tode ausgeliefert. Niemand kann garantieren, bin ich morgen noch unter den Lebenden. Und da sollten wir schon wissen, wohin die Reise geht. Aber jetzt ist all dieses Traurige, all diese Vergängliche, unser Leben wie ein Geschwätz, nicht? 38 Jahre im Kreis, so wie dieser Krank am Teich Bethesda, du kommst nicht weiter. Es gibt keinen Fortschritt, du bist gelähmt, es gibt kein Wachstum. Es sieht hoffnungslos aus. Und eben dein Gericht, dein Zorn, Gott hat es beschlossen, keiner dieser Männer, ich habe mir selbst geschworen, soll das verheißene Land betreten, eben außer Joshua und Caleb. Und all dessen ist sich Mose gegenwärtig, er ist ja auch noch betroffen darin, dass er nicht ins gelobte Land darf. Und wir plätschern dahin und es fliegt davon und es war Mühe und so weiter. Und Mose sagt ja auch, Herr, nimm meine Seele weg, was hast du mir dieses Volk aufgeladen und all die Mühe, die ihr damit hatte und ständig die Rebellion und so weiter. Und dass er dann sagte, ich kann es nicht mehr tragen. Das ist jetzt die eine Seite. Und jetzt der Ausklang. Und das ist die Hoffnung, die aufblinkt und die durchscheint und die ja dann auch kam, dass man sich jetzt Gott wieder zuwendet. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Und dann kommt ja diese neue Generation und die darf dann ins gelobte Land. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also wenn die Gnade Gottes uns täglich zuteil wird und selbst Jeremia, als in den Trümmern sitzt des zerstörten Jerusalems, der Perle sozusagen der damaligen Welt, die von den Babyloniern zerstört wurde, deine Gnade ist alle Tage neu. Das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung. Und bei manchen Menschen verwendet Gott oft körperliche Zerbrechlichkeit und Gebrechlichkeit und Leid und Schmerz, um sie geistlich zu vertiefen. Und ich weiß eigentlich von keinem, der durch Not und Leid gegangen ist, so sehr es, als es dawesend war, natürlich unwahrscheinlich bedrückend war, rückblickend, es missen möchte. Weil sie sagen alle, es hat uns geistlich vertieft. Wir haben vielleicht den Sichtbaren verloren, aber im Unsichtbaren gewonnen. Und das ist ja die Wägung Gottes. Gott sagt zu der Gemeinde, zu Smyrne, ich weiß deine Armut, du aber bist reich. Und zu Laodicea, du sagst, ich bin reich und weiß nicht, dass du bist arm. Und während Paulus noch sagen konnte, die wir arm sind und viele reich machen, kann man von unseren Wohlstandsevangelisten sagen, die wir reich sind und viele arm machen, buchstäblich. Erfreu uns nun wieder, nachdem du so lange plagerst, also hier dieser Gerichtsspruch über eine Generation, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Also jetzt der Ausblick erklammert sich an den ewigen Gott. Du bist der Ewige, hier ist alles zeitlich, aber so wie du die Menschen vergehen lässt, so kannst du sprechen, kommt wieder Menschenkinder. Und so wie er Israel zerstreut hat, so hat er sie dann prompt auch wieder gesammelt. Vor unseren Augen dürfen sie wieder erstehen. Und du, Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und Mose, dieses Gebet, diese Bitte wurde ja erhört. Er ist reich beschenkt. Und sogar am Berg der Verklärung, wer erscheint, der Mose und Elia. Und dass wir bitten, dass wir nicht mit leeren Händen vor einen heiligen Gott antreten müssen, wie der Herr sagt von diesem reichen Mann, du Narr, heute wird man deine Seele von dir fordern und um wem wird das gehören, was du bereitet hast? Er hatte dann nichts. Dass wir nicht mit leeren Händen dastehen, sondern in der Gnade Gottes, die Werke, die Gott bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, dass das gefördert wird, das Werk unserer Hände wollest du fördern, dass wir reich werden durch diesen zeitlosen, ewigen Gott. Und das ist immer der Fall, wenn der Mensch seine Vergänglichkeit erkennt, bekennt, so wie er ist, ungeschminkt sich Gott stellt, ihn bittet, die verborgenen Sünden zu vergeben, sich unter das Urteil Gottes beugt, dann kann Gott neu anfangen und neues Segen schenken. Und das wünsche ich euch, dass ihr und natürlich mich eingeschlossen, zurückblickend auf unser Leben, dann sagen können, Herr, unser Gott, sei uns freundlich, fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für den Reichtum deines Wortes, auch diese Weisheit, diesen fast unausschöpflichen Psalm, dass wir uns selber fragen, zurückblickend, auch wenn wir noch jünger sind, wozu lebe ich? Was bleibt in der Ewigkeit? War es ein Geschwätz oder ist es ein Werk, das deine Hände fördern können und das Frucht wirkt und bewirkt hat für die Ewigkeit? Herr, das kannst du schenken, dass wir nicht nur Erlöste sind, sondern auch reich für dich, der du gibst, auch heute noch über Bitten und Verstehen. Und hab Dank, Herr, dass du gekommen bist, dass wir dieses Leben in Fülle haben dürfen, uns die Sinnlosigkeit unseres Geschwätzes weggenommen hast. Verzeih, wo wir auch als deine Kinder wieder in diese vergänglichen Dinge dieser Welt hineingeplätschert sind. Du kannst uns neu wachrütteln, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Amen. Also wiederum, all das, was hier vorne liegt, ist kostenlos. Ich habe hier auch noch so ein Heft, der schmale Weg. Da ist folgendes interessanten Bericht von einem Islamkenner, diesen Adel Fuad, den ich jetzt kennenlernen durfte. Ich habe ihn schon erwähnt, dieser orthodoxe Priester, was ehemalige was er schreibt über die Minarett-Initiative. Das hat er einen Aufschrei gegeben, als die Schweizer das ablehnten. Aber eine Umfrage hat ergeben, dass in Deutschland, glaube ich, bald 80% ebenso denken. Nur wir werden ja nicht gefragt. Die einzig wirkliche Demokratie ist die Schweiz. Und er wuchs ja auf mit dem Koran in Khartoum, der Hauptstadt Sudans, arabisch, also der kann das fließend und ist natürlich sehr interessant. Und am Ende ist dann auch sein Zeugnis. Also das lege ich auch hier hin, das könnt ihr mitnehmen. Auf eines möchte ich noch hinweisen, dieses Buch auch noch, Dein Glaube hat dich geheilt, das kennen ja etliche schon, das ist das beste Buch zum Thema Heilung. Das beste Buch zum Thema Heilung, Dein Glaube hat dich geheilt, von Richard Mehu. Und das kostet nur 3,90. Das Titelbild sieht aus wie eine Reklame für ein Leichenschauhaus. Der Umschlag ist nicht so attraktiv, aber der Inhalt ist dafür umso besser, umso köstlicher. Und für mich war ein besonderer Augenöffner der Beitrag eines gläubigen Trickkünstlers, man sagt im Englischen Illusionist, Andrew Cole. Und da zeigte der auf, wenn da so eine Heilungsversammlung ist und tausende Menschen in Erwartungshaltung, dann wirkt diese ganze Atmosphäre wie eine schmerzstillende Droge. Und dann kommen Leute mit psychosomatischen Problemen und sagen, mein Schmerz ist weg. Mit Kopfweh, Magen, Schmerzen, Hals, Schmerzen, was immer. Und dann ist großer Applaus, dass dann die Schmerzen wiederkommen. Darüber breitet man gewöhnlich den Mantel des Schweigens. Und organische Krankheiten, die können sie gewöhnlich nicht heilen. Und schaut, da nur ein aus kurzer Hinweis. Der Test für göttliche Heilungen, welcher Oral Roberts, Catherine Oral Roberts, inzwischen gestorben, Benny Hinn. Benny versprach mir wieder, mit mir zusammenzuarbeiten, immer wieder und mir und der Welt zu beweisen, dass bei seinen Wunderfeldzügen Tag für Tag Hunderte von übernatürlichen organischen Heilungswundern stattfinden. Zum Beispiel Zuckerkrank. Das ist eine organische Heilung. Wer da im Glauben die Insulinspritze absetzt, der kann seinen Sarg schon bestellen. Und da sind Leute auch dran gestorben. Es gab zum Beispiel ein Buch, wir ließen unseren Sohn sterben. Ja, da hat ein Heilungsevangelist gesagt, wenn du dann noch diese Krankheitssymptome hast, das sind Anfechtungen des Teufels, Jesus trug unsere Krankheiten, er ist unser Arzt und du musst nur glauben, dass du gesund wirst. Und haben das geglaubt bis zum bitteren Ende. Da mussten sie ihn beerdigen. Und dann haben sie ihn noch nicht beerdigen lassen, weil da kam eine Weissagung, Gott wird ihn auferwecken. Ja, und ist natürlich nicht auferstanden. Aber das ist erschütternd. Die Leute haben viel mehr Glauben als manch einer von uns. Ich kann doch meinen Glauben nicht besser beweisen. Das ist dadurch, dass ich bereit bin, auf jeden Arzt zu verzichten. Und sind gestorben. Und dann, er sagt mir aufrichtig, dass er mir unverzüglich dokumentierte Beispiele zuschicken werde. Nach einiger Zeit sagte ich, Benny, ich will nicht unhöflich sein, aber ich denke, ich sollte erwähnen, dass seit 35 Jahren jeder christliche Glaubensheiler, mit dem ich gesprochen habe, mir dieselben Versprechungen gemacht hat wie du, und ich habe niemals wieder von ihnen gehört. Benny antwortet, du wirst von mir hören. Ich werde dich unverzüglich mit den entsprechenden Namen versorgen. Nie mehr von ihm gehört. Ja? Immer dasselbe Lied. Gut, aber jetzt erholt euch gut und Gottes Segen und einen schönen Tag.